Sei Podcast Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur heutigen Sendung. Heute haben wir Rolf Hüttner in unserem Radiostudio und er wird Ihnen seinen ungewöhnlichen Weg mit Sai Baba erzählen. Er hörte 2011 zum ersten Mal von seinen chinesischen Freundinnen den Namen Sai Baba und von der indischen Philosophie. Oje. Und er erinnerte sich, wie wir wahrscheinlich alle, an die Hare Krishna-Brüder, die in den, ich weiß gar nicht, 70er oder 80er Jahren singend durch die Innenstädte zogen und wir alle mit großen Augen standen und dachten, was ist denn mit denen los? Also so fing es mit Rolf Hüttner an. Heute, also zur Zeit der Aufnahme dieses Gesprächs, 2023, ist er Leiter des Berliner Zentrums. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Rolf, ich nehme mal an, du kennst meine erste Frage, ne?
Ja, die kenne ich. Kannst du dich daran erinnern, wann du das erste Mal das Wort Sai Baba gehört hast?
Genau. Wann war das bei dir?
Das muss gewesen sein im Jahre 2011, nachdem meine Freunde, die chinesischen Qigong-Meisterin Tianying und Tianping, aus Indien zurückgekommen sind.
Ach, das sind die, die in Berlin auch da ihr Institut haben?
Genau, das sind die. Und mit denen war ich befreundet oder bin immer noch mit denen befreundet. Und die kamen irgendwann im April, im Mai 2011 zurück. Sie sagten, dass der Avatar schon jetzt gegangen sei, aber sie haben ihn wohl noch 14 Tage vorher, vor seinem Ableben, vor Babas Ableben, haben sie ihn noch dort besuchen können.
Ja, es ist ja Ostern, ich glaube, es war Karfreitag, hat er seinen Körper verlassen.
Ja, und das war eigentlich so das erste Mal, dass ich überhaupt dieses Wort gehört habe. Ich bin mit ihnen seit 2004 zusammen, aufgrund der schweren Krankheit meiner Frau, wo ich dann doch etwas Linderung erhoffte. Aber das ging naja völlig anders, wie man sich das vorstellte, und auch gut so. Aber zurück nochmal auf 2011. In der Zwischenzeit 2004, 2011 war ich mit ihnen und mit so einer ganzen Gruppe sehr oft verreist, auch damals noch teilweise mit meiner Frau, die es noch konnte. Und wir sind so mehr oder weniger in diese chinesische Philosophie eingeführt worden. Also mit Lao Tse und mit vielen anderen Meistern. Und jetzt kamen sie tatsächlich aus Indien und waren ganz begeistert von Sai Baba. Und ich dachte so bei mir, sie zeigt mir auch noch Bilder. Meine Güte, ich bin erst gerade dabei, die chinesische Philosophie zu lernen und jetzt kommen sie mit einer indischen Philosophie. Und wie kennst du noch von früher aus alten West-Berlin-Zeiten, wo die Leute mit Hare Krishna rumgerannt sind im orangefarbenen Kostüm damals für uns und versuchten, alle Leute davon zu überzeugen, und wir haben die für verrückt gehalten. Also, jetzt kommen sie an und sagen mir, Sai Baba, du musst unbedingt ein Buch lesen, wir haben dir was mitgebracht. Naja, wollte ich sagen, nicht unhöflich sein, aber ich wusste auch, dass, wenn sie was sagen, man sollte es ernst nehmen, sie sind doch sehr spirituell. Und dann fing ich an, ein Buch zu lesen. Ich hatte mich dann allerdings auch so orientiert, ich wollte jetzt nicht direkt in diese Lehre von CyberArbor eintauchen. Ich wollte erstmal so drumherum mich so ein bisschen erkundigen. Und das erste Buch, was ich gelesen habe, war von Kasturi über Ishwarama. Das war für mich schon mal wichtig, wie die Mutter so eines Avatars gesehen wird, auch von außen. Und ich spürte so auch seine große Liebe zu CyberArbor. Ich spürte auch den Humor, den er hatte.
Das war ja, glaube ich, sein erster Übersetzer auch, ne, Kasturi?
Das war sein erster Übersetzer aus den Ende der oder Mitte der 50er Jahre fing es ja dann an, genau. Das war der erste Übersetzer. Und dann bin ich immer noch nicht so in die Lehren eingestiegen, sondern dann wollte ich erst mal sehen, was sagen denn andere dazu. Und ich habe mich erkundigt, in Anführungsstrichen, über Bücher, zum Beispiel bei Phyllis Christel, bei Ron Leng und seiner Frau, wie hieß sie nochmal? Ich komme nachher nochmal da drauf. Und vor allen Dingen auch Howard Murfitt. Der hatte mir sehr viel gegeben. Und das waren alles Leute, die schon lange Zeit unterwegs waren, spirituell, und gesucht haben. Und erst so mit Mitte 50 bis Mitte 60 tatsächlich gesagt haben, so, ich habe mein Ziel erreicht. Und das war für mich wichtig, weil ich war ja damals auch schon 66, als ich das erste Mal CyberArbor hörte. Und als ich diese ganzen Lebensgeschichten las und dann auch noch das berühmte Zitat, es gibt nur eine Religion, die Religion der Liebe, da wusste ich, da bin ich zu Hause. Dann habe ich mich tatsächlich in die Lehre hineinbegeben und bin nachher auch aufgrund der Krankheit, die ja, meine Frau dahin führte, dass sie zuerst 5 Jahre bei mir zu Hause gepflegt wurde und dann auch mal 7 Jahre im Pflegeheim. Das waren Dinge, wo alles, was zuerst für mich als Leid aussah, völlig transformiert wurde. Ich wusste, das war ihr Weg, das war mein Weg. Und als ich das erste Mal in Prashanti war.
Wann warst du das erste Mal dann?
2017 und seitdem auch nicht mehr. Aber ich bin hingefahren, ich wollte an für sich nicht mehr reisen. Ich war mit den chinesischen Meisterin Tianping so oft unterwegs in China und Umgebung, dass ich sagte, ach nee, so eine lange Reise musst du nicht mehr unbedingt machen. Und dann habe ich sie getroffen und sie sagten zu mir, du, wir wollen jetzt wieder nach Indien fahren, kommst du mit? Naja, 5 Minuten und dann habe ich gesagt, okay, wir machen mal wieder zusammen eine Reise. Dann war es soweit. Ja, und ich komme da in den Mandir, in den alten Mandir. Und da empfängt mich eine Stimme, die durchdringend war und sehr ernst und sehr nachhaltig. Und die sagte zu mir, egal was passiert, vergiss es nie, ich bin dein Wagenlenker. Dann geht man raus und lässt es nochmal so nach, sagt man, denke, um Gottes Willen, was war das für eine Aussage? Und diese Aussage begleitet mich jeden Tag. Und ich weiß, mir kann auch nichts passieren, egal was passiert. Ich bin von solch einer Befreitheit und von einer Leichtigkeit, die einfach unbeschreiblich ist. Also wenn irgendwas, wo ich dachte, oh Gott, jetzt denk an das Zitat von CyberArbor. Das war für mich schon sehr, sehr prägend. Und ungefähr 3 Monate, nachdem ich zu Hause war, wieder so im März 2018, ich wusch meine Wäsche in der Waschmaschine und plötzlich klapperte es da drin. Du hast eigentlich alles rausgenommen aus den Taschen. Mach also die Waschmaschine auf und finde ein 2-Rupien-Münze und eine 1-Rupien-Münze. Nochmal die Überlegung, der Kopf fängt an zu rattern. Du hast doch eigentlich nur Scheine mitgenommen. Man nimmt ja keine Rupies mit. Die gibt man, verschenkt man, packt die irgendwie in die Spendenbox. Und ich gucke mir die genau an und überlege nochmal. Und auf der einen Rupie steht 2017 als Prägungsjahr und auf der anderen 2012. Und da war mir klar, 2012 bin ich zum ersten Mal ins Zentrum gekommen. Und 2017 wurde ich Zentrumsleiter und bin zum ersten Mal nach Indien gefahren. Und dann war mir auch klar, 2 und 1, ich und du, wir sind 1. Die liegen bei mir natürlich jetzt in einer Erde aus dem Banyanbaum bei mir vorm Altar. Das ist das Wichtigste erstmal. Unglaublich, ne?
Da bleibt mir ja die Spucke weg.
Ja. Aber ich habe durch deine Interviews schon so viele Besonderheiten gehört. Es ist nicht so, dass ich nicht überrascht bin, aber ich weiß, dass es sowas gibt. Und wenn es jetzt mich auch betrifft mit solcher göttlichen Aussage, dann weißt du, dass man da so angebunden ist. Da gibt es auch kein Zurück mehr, überhaupt kein Zweifel. Es ist nach 66 Jahren endlich passiert. Denn ich wuchs auf in einem Elternhaus, wo die Religion keine Rolle spielte. Und im Nachhinein bin ich an und für sich auch dankbar. Ich kenne ja auch Leute, die von den Eltern irgendwie hineingestoßen wurden in irgendwelche besonderen Dinge, auch in die Religion, die da überhaupt nicht hin wollten. Also ich konnte mich frei bewegen. Und das empfinde ich im Nachhinein auch schon als Geschenk. Ich weiß, in der Familie gab es dann immer wieder diese üblichen, damals heute ja weniger, Streitigkeiten. Man darf nicht eine Katholikin heiraten, wenn man evangelisch ist und umgekehrt. Das habe ich als Kind nie verstanden. Ich denke, was ist denn das für eine Welt? Und bin nie deswegen in irgendeine Kirche gegangen oder natürlich doch ein bisschen gedrängt.
Zu Weihnachten?
Noch nicht mal zu Weihnachten. Nein, ich bin zur Kirche gegangen, weil meiner konfirmiert werden musste. Das war wichtig, aber danach überhaupt nicht mehr. Mich interessiert nur noch Kirchen als architektonische Besonderheit, aber erst mit dem Glauben hat es dann nichts mehr zu tun gehabt, überhaupt nicht. Aber erst durch Barber bin ich wieder zum Glauben gekommen und auch zu Jesus Christus, außerhalb der Kirche. Und dann wurde mir auch bewusst, was Jesus eigentlich wollte, was er überhaupt zu dieser Zeit und für uns jetzt und immer noch tut. Da sind mir Dinge bewusst geworden, wo ich merkte, Barber hat mich immer im Laufe dieser Zeit zu Menschen geführt, die solch ein höheres Bewusstsein zum Thema göttliche Liebe hatten und auch zu Büchern herangeführt, die man zum richtigen Zeitpunkt lesen durfte. Also wenn ich jetzt diese Bücher nicht gehabt hätte oder die Menschen nicht getroffen hätte während dieser besonders aufregenden und doch auch sehr kraftzehrenden Zeit gehabt hätte, dann wäre mein Leben anders verlaufen. Aber jetzt, das war alles absolut geführt, von vorne bis hinten.
Konntest du denn deiner Frau damals schon von deiner neuen Philosophie erzählen?
Nee, konnte ich nicht. Meine Frau hat seit 2007 überhaupt nicht mehr gesprochen. Sie sagte kein Wort mehr, aber sie war schon mit Liebe mit mir verbunden. Auch vielleicht, wenn ich sie erzählt hätte, hätte sie wahrscheinlich auch vieles verstanden. Aber irgendwie, wir haben unsere Liebe so ausgetauscht in der Pflege und sie war Gott sei Dank ein Pflegefall in Anführungsstrichen, der leicht mit Leichtigkeit gemacht werden konnte. Es war zwar anstrengend, aber es gibt ja auch Menschen, die von sich aus dann auch noch das Leben dem anderen schwer machen. Das war sie überhaupt nicht. Sie war ein absolut liebevoller Typ.
Wie lange wart ihr verheiratet?
Meine Frau ist gegangen am 41. Hochzeitstag.
Thank you.
Stimme war ja, ich bin dein Wagenlenker. Ja. Das bezieht sich ja wahrscheinlich auf die Bhagavad Gita.
Ja.
Hast du dich denn damit beschäftigt und magst du darüber was sagen, was da für dich das Wichtigste drin war?
Die Bhagavad Gita war schon für mich wichtig. Ich habe von Camille Svensson, hat glaube ich das orangefarbene Bhagavad Gita Buch übersetzt. Das spiegelt ja das Verhältnis Mensch-Gott wieder und auch das, wie man sich eigentlich im alltäglichen Bereich benehmen sollte, wie man das Göttliche wieder in sich aktivieren kann und auch sollte, mit solchen auch alltäglichen Sachen, die unglaublich sind. Dieses dünne Band, die Bhagavad Gita, gibt ja nur, nachdem man diese Slokas sich durchgelesen hat, die werden kurz danach erklärt, und zwar aus Büchern von Swami, der etwas dazu gesagt hat. Es gibt natürlich unglaublich viele Bücher über die Bhagavad Gita, wo sehr ausführlich erklärt wird, was die Texte eigentlich sagen, wahrscheinlich auch mit unterschiedlichen Bedeutungen. Aber wenn man sich diese Slokas durchliest, es sind ja insgesamt 700 und ich habe es sehr oft gemacht und auch sehr oft geschrieben, dann hat man das Gefühl, man ist irgendwie beschützt, man hat einen Anker, wo man sich hinwenden kann. Ob es jetzt die Bibel ist, andere nehmen dann die Bhagavad Gita, aber dadurch, dass die Bhagavad Gita auch mehrfach beschrieben wurde und auch übersetzt wurde, hat man immer wieder die Möglichkeit, ich denke mal an Norbert Nikolaus, der mir gesagt hat, er hat also 8 Ausgaben davon, sich immer einen Vers mal von anderen anzugucken, weißt du, was die dazu sagen, und irgendwann bekommt man da so ein kleines Gesamtbild davon. Und deswegen Bhagavad Gita ist wichtig, absolut wichtig, ja.
2017 warst du in Puttaparthi. Wie lange wart ihr denn da?
2,5 Wochen. 2,5 Wochen waren wir da und ich hatte ja mich ein bisschen vorbereitet, weil ich bestimmte Dinge sehen wollte, die ich in vielen Büchern gelesen hatte.
Zum Beispiel?
Also zum Beispiel, wo Baba in die Schule ging, in Puttaparthi, wo seine Eltern begraben sind und innerhalb des Dorfes viele Sachen. Und da hatte ich dann plötzlich jemanden gefunden im Ashram, der wohnte in der Nähe von Stuttgart. Und der sagte mir zum Schluss, der hat mir sehr vieles gezeigt, immer was ich gerne sehen wollte, kam der gleich mit und hat mir alles gezeigt, weil der schon ein paar Mal da war. Und der sagte mir dann zum Schluss, nachdem wir uns verabschiedet hatten, eigentlich weiß ich jetzt erst, weswegen ich diesmal in Indien bin. Ja, war schon recht lustig. Ja, er hat uns dann mit dem Rikscha da losgefahren. Es waren nur 2,5 Wochen, aber doch, sie waren doch sehr aufregend. Und ich hatte ja vorher, ach, das war so eine Geschichte, ich hatte vorher aus Deutschland von einer Frau einen Schlüssel zugeschickt bekommen nach Berlin, die mir sagte, ich habe eine Wohnung dort, fahr mal dorthin und erledige mal für mich so einige Sachen, weil ich zurzeit da nicht hinkomme. Und dann bin ich dahin gefahren, habe einen Schlüssel in der Hand in Berlin, bin dann in Puttaparthi und öffne eine Tür und bin da in der Wohnung. Also war schon irgendwie völlig surreal. Aber ich wurde auch krank, ich hatte eine große Erkältung, als ich da ankam und dachte so bei mir so, du hast jetzt also kein Wasser, du hast nichts hier. Man hat dir gesagt, wenn du die Straße runtergehst, bist du direkt am Ashram und im Ashram bekommst du auch Wasser, nimm dir eine Wasserflasche mit. Überall sind irgendwelche Wasserhähne. Und jetzt dachte ich so, okay, du musst dich jetzt dahin bewegen, fahr den Fahrstuhl runter, bin zum ersten Mal, bin ja abends nachts angekommen, hier viele von uns, setze ich meinen Fuß auf indischen Boden und weiß eigentlich nicht, wo ich langlaufen soll. Okay. Aber ich wusste so, komisch, fällt mir jetzt gerade ein. Nee, mein erster Gang war nicht in den Ashram, mein erster Gang war ins General Hospital. Frag mich heute nicht, wie ich zum General Hospital gekommen bin. Hauptstraße lang, ich war plötzlich da und versuchte dann mit meinen Englischkenntnissen den Leuten klarzumachen, dass ich eine Erkältung habe. Bin auch gleich rangekommen und der Arzt verschrieb mir als erstes Antibiotika. Ja. So, 3 Tabletten und dann sollte ich zur Apotheke gehen und dann nochmal 3 oder 4 Tabletten nehmen. Es half an für sich ganz gut, muss ich sagen. Und dann erst bin ich zum Ashram gegangen und da sagt mir Tianping, komm da bloß raus, das ist keine gute Energie, wo du da wohnst, komm in den Ashram. So, also wir in den Ashram. Und in der Zwischenzeit hatte Tianping wohl.
Sag nochmal, die eine heißt
Tianping und Tianying. Tianying ist jetzt hier immer, ne? Ja. Die beiden haben ja eine Wohnung hier.
Ich habe nie genau gewusst, wie sie heißen, aber
ja. Tianying und Tianping.
Ja, ja. Das werde ich mir jetzt merken.
Oh ja. Und Tianping sagte, komm in den Ashram. Das war so kurz vor Weihnachten 2017. Und da kriegen wir irgendwie eine Wohnung für dich. Und in der Zwischenzeit hat er Tianying so im Hintergrund nach Deutschland die Info durchgegeben, Rolf geht es nicht so besonders, der muss unbedingt in den Ashram kommen. Gibt es da eine Möglichkeit, Papier auszustellen oder sowas rüberzuschicken? Eine Bestätigung, dass er Leiter ist, vielleicht kriegt er da irgendwie was Besonderes. Also davon.
Also Leiter des Berliner Zentrums.
Genau. Davon wusste ich an für sich überhaupt nichts. Und da machte Manfred Müller-Gransee, der schrieb irgendetwas und wir kommen dann hin. In der Zwischenzeit hatte dann Tianping die Info auf ihrem Handy und dann zeigte sie im Accommodation-Büro diese Sache und dann sagte er, oh, dafür bin ich nicht zuständig, reichte das nach hinten weiter. Nee, dafür bin ich auch nicht zuständig, bis wir dann zu einem Chef da kam, der dann im Sessel saß, guckte sich das an, nahm Schlüssel und ich bekam ein wunderbares Zimmer im Rundhaus.
Wunderbar, ja. Ganz wunderbar.
In der Nähe vom Ganesha-Tempel dann, ja. Und da fühlte ich mich an für sich dann auch wohl und habe mich erstmal so ein bisschen sachkundig gemacht, wie der Ashram überhaupt aussieht, was es da für Sachen gibt. Und nach dem zweiten, dritten Mal fühlte man sich dann auch fast wie zu Hause dann, ja. Ich hatte dann natürlich dann versucht, immer frühmorgens gleich da zu sitzen, um mich an der äußersten Wand anlehnen zu können. Aber die Plätze waren meistens schon besetzt von älteren Indern. Dann kam unsere Susanne Böhnke und die hat mich dann auch nochmal rumgeführt und die hatte mit Tianying und Tianping guten Kontakt und dann waren wir im Hanuman-Café und haben uns dann ausführlich unterhalten. Ich habe ein Tagebuch darüber geschrieben. Es waren so viele Sachen, die dann so außergewöhnlich waren. Aber es war einfach schön da.
Give up.
Jetzt interessiert mich, du hast Baba ja im Körper nie erlebt. Wie kam das dazu, dass du Zentrumsleiter in Berlin geworden bist? Ich weiß, es gibt immer wenig Leute, die gerne viel arbeiten. Wie war das in Berlin?
Da stellst du gerade eine Frage, die ich eigentlich versuchte zu umgehen, weil das auch wieder außergewöhnlich war. Ich habe 2012, als ich zum ersten Mal ins Zentrum kam, Vera Vogel-Lamprecht kennengelernt. Und wir hatten einen sehr guten Draht miteinander und stellten fest, dass sie dort wohnt, wo ich auf dem Rückweg nach Hause sowieso vorbeifahren muss, am Prager Platz. Und so holte ich sie ab. Damals hatte ich noch ein Auto, dann eine Zeit lang nicht mehr. Und fuhr sie wieder nach Hause und wir hatten dann immer einen wunderbaren Austausch und dann trafen wir uns mal in ihrer Wohnung und sie war eigentlich diejenige, die so wie so eine Mutter zu mir war und komischerweise war sie auch der gleiche Jahrgang wie meine Mutter, 1925. Sie hatte nun sehr viel Erfahrung und konnte mir vieles mitteilen und viele Fotos zeigen und viele Bücher mir schenken. Also es war wirklich, sie war die richtige Frau zum richtigen Zeitpunkt. Und irgendwann, Hela war die erste Leiterin, die ich dort kennenlernte. Und 2013 hörte sie dann auf und es übernahm Monika von Hattingberg. Und sie wollte eigentlich auch nur 2 Jahre machen und dann wurden daraus 4 Jahre. Und auch mit Monika von Hattingberg hatte ich ein herzliches Verhältnis. Sie wohnte in der Nähe vom Pflegeheim meiner Frau, sodass ich ab und zu mal von ihr eingeladen wurde. Ach, wenn du da fertig bist bei deiner Frau, komm doch mal vorbei, wir trinken einen Kaffee oder einen Tee. Und da hörte ich, dass das Zentrum irgendwelche Schwierigkeiten hatte, eine Leitungsfunktion, eine Person zu bekommen für die Leitungsfunktion. Ich hatte mich dafür überhaupt nicht interessiert, ich hörte es nur. Hatte damals auch noch Kontakt mit einer Schamanin, weil diese Schamanin wunderbar war, um mir bestimmte Dinge zu sagen, die zwischen meiner Frau und mir schon vorgeburtlich abgesprochen wurden. Das war für mich immer sehr hilfreich. Und dann kam Monika von Hattingberg, hat die mich gefragt oder nicht? Ich weiß es nicht. Jedenfalls fragte ich die Schamane, sag mal, ich habe irgendwie das Gefühl, ich sollte da die Leitung übernehmen. Hast du irgendeinen Impuls dafür? Und da ging sie rein und sagte, ja, das ist schon längst beschlossen. Da kannst du überhaupt nicht mehr dran zurück. Und das war 1 oder 2 Tage vor der Mitgliederversammlung. Und jetzt kommt das Beste. Ich war noch nie in einer Mitgliederversammlung und ich war noch nie Mitglied. Komme also 2 Tage später in die Mitgliederversammlung und dann kam die Frage, wer möchte es denn gerne machen? Und keiner meldete sich.
Alle guckten auf den Fußboden.
Ja. Und dann hob ich so die Hand und dann kann ich mal dazu was sagen. Und innerhalb von 10 Minuten waren die Stimme 18-1 für Rolf.
Also eine war doch gegen dich.
Ah, nee, Enthaltung. Enthaltung, nicht gegen mich, Enthaltung.
Naja, klar, keiner kennt den, der da plötzlich ist, ne?
Ja, naja, sie kannten mich jetzt, und zwar in der Form, dass ich sehr viel an den Donnerstagen von Casturi Geschichten vorgelesen habe. Wir hatten ja innerhalb des Donnerstages ein bestimmtes Zeitfenster, wo jeder, der wollte, eine Geschichte vorlesen könnte zum Thema Swami oder über Swami oder von Swami. Und ich habe mit Begeisterung Casturi gelesen. Casturi hat ja nun so viel über Baba geschrieben und so viel humorvolle Sachen. Und dass Baba überhaupt so ein humorvoller Mensch ist, hat mich ja noch näher an ihn herangeführt. Aber insofern wussten sie, wenn ich nach vorne gehe, es konnte nur Casturi sein. Ja, das war das.
Hast du eine Geschichte von Casturi parat, die dich besonders erfreut, berührt hat?
Ja.
Dann erzähl mal.
Diese Geschichte steht in dem kleinen Buch Ishvarama. Swami ist ja 1968 nach Ostafrika geflogen. Und bevor er dahin flog, rief Ishwarama Kasturi zu sich und sagte zu ihm: Kasturi, wenn du mit ihm jetzt nach Afrika fährst, bitte pass auf ihn auf, da sind Löwen. Da sagte Kasturi: Mutter, Baba ist Gott. Daraufhin Ishwarama: Kasturi, das weiß ich, das weißt du, aber wissen es die Löwen? Ja, das war so eine köstliche Geschichte über ihn. Ja. Ja, und so wurde ich also Leiter und musste mich dann erstmal bei einer nächsten Mitgliederversammlung, die dann 4 Wochen später anberaumt wurde, als Mitglied aufgenommen werden. Jetzt ging es ja nur noch weiter. Natürlich, im Nachhinein verstehe ich es ja. Monika von Hattingberg sagte also der regionale Leiterin, Angelika Werger: Wir haben einen neuen Leiter und der heißt Rolf Hüttner. Darauf von Angelika: Den kenne ich ja überhaupt nicht. Der ist ja hier in der Organisation noch nie aufgetaucht. Das geht so nicht, ich komme. Also sie nach Berlin gekommen und dann habe ich also Hela, Monika und Angelika nach Nikolskoe eingeladen. Da gibt es so ein wunderbares Blockhaus zum Essen und wir haben über alles gesprochen. Und dann war die Sache gelöst. Ja, das war meine Geschichte, wie ich Leiter wurde.
Das Höchste meines Lebens ist, dich kennen, Herr. Das Höchste meines Lebens ist, dich kennen, Herr. Dich kennen mehr. Dich kennen mehr und mehr. Das Höchste meines Lebens ist, dich kennen, Herr. Das Höchste meines Lebens ist, dich lieben, Herr. Das Höchste meines Lebens ist, dich lieben, Herr. Dich lieben mehr und mehr. Dich lieben mehr und mehr. Das Höchste meines Lebens ist, dich lieben, Herr. Das Höchste meines Lebens ist, dir dienen, Herr. Das Höchste meines Lebens ist, dir dienen, Herr. Dir dienen mehr und mehr. Dir dienen mehr und mehr. Das Höchste meines Lebens ist, dir dienen.
Du bist ja jetzt schon durch viele Philosophien, chinesische, Schamanen und so.
Ja.
Aber du hast nicht wirklich gesucht, weil es gibt ja Menschen, die haben immer schon gesucht, die sagen, wir haben Gott gesucht.
Nee, das ist alles an mich herangetreten worden. Also das sind alles Sachen, die ich überhaupt nicht gesucht habe, sondern da kamen die Leute auf mich zu und haben es mir dann präsentiert und ich konnte dann entscheiden, es ist für mich vom Herzen her stimmig oder nicht. Und bei Baba war es absolut stimmig. Da gab es dann überhaupt keine Zweifel mehr. Gerade weil man seine Lehren nachlesen konnte, nachfühlen konnte vom Herzen her, gucken konnte vom Herzen her, ob das so seiner Seelenstruktur entspricht. Und das war so. Es ist einfach für mich. Es ist mein Ein und Alles.
Wunderbar. Gibt es denn irgendeine Kernaussage von Baba, die für dich besonders wichtig ist im Alltag?
Love all, serve all, ganz klar. Und auf Deutsch, Hände, die helfen, sind heiliger als Lippen, die beten. Das sind die beiden Kernaussagen, ja. Das sind Aussagen, die sehr leicht zu lesen sind, schwer zu leben sind, aber trotzdem dadurch, dass sie sich leicht merken lassen, sollte man das immer, oder bei mir jedenfalls, als Lebensausrichtung sich einprägen und danach handeln. Love all, serve all ist eine Liebe schlechthin, ist die wichtigste Kraft ja im Universum. Und die ständig zu leben und sich immer wieder bewusst zu werden, dass wir alle göttlicher Natur sind, dass wir alle Licht- und Liebeswesen sind und dass wir alle göttliche Schöpferenergien in uns haben, die gelebt werden wollen im Sinne von Sai Baba. Und wenn Sai Baba sagt, macht euch nicht klein, seid keine Kriechtiere, das sind alles so Dinge, die man sehr ernst nehmen muss, zumal ich der Meinung bin, dass bestimmte Organisationen hier in unserem Leben darauf aus sind, uns klein zu halten. Wir müssen wachsen, wir müssen erkennen, dass wir alle eins sind und dass wir unglaubliche Kräfte haben, die uns zu Göttlichem befähigen und auch vieles dann auch in der Praxis umsetzen können. Wir sind solch großartige Lebewesen und wir müssen das uns bewusst sein und uns der Liebe bewusst sein, die in uns steckt und danach tatsächlich auch handeln. Das ist mir so klar geworden bei Baba, dass ich immer wieder voller Dankbarkeit darüber bin. Es ist schon was Besonderes, genauso wie in Indien. Aber alle eigentlich suchen, alle sind auf dem Weg nach oben, egal welche Kultur es ist, gibt es die alle. Und insofern weiß ich, dass ich hier mit Baba und mit dieser indischen Kultur wunderbar leben kann. Ich hatte als kleines Kind mal von meinem Vater, der hatte in den 30er Jahren, weißt du, solche, da gab es früher, wenn man, vielleicht kennst du die noch, wenn man zum Beispiel Zigaretten gekauft hat oder wenn man eine Zeitung gekauft hat, gab es so eine Alben, so eine kleine Fotos, die man dann in so einem Alben dann einkleben konnte.
Gab es auch in Margarine und mit allem.
Ja? Mhm. Und das hat er wohl auch über den Krieg retten können. Und ich hatte damals mal in so einem Berliner Keller, die kennst du, da gab es auch kein Licht, da sind wir mit Kerze in den Keller gegangen. Und da habe ich mal dann aufgeschlagen. Und ein kleines Bild hatte ich immer vor Augen. Und zwar Himalaya von Lhasa, den Potala, ist das ja große Tempelanlage. Das hatte ich immer vor Augen und im Nachhinein, auch wenn die jetzt hier wieder da waren, hatte ich das Gefühl, da war ich schon mal. Komisch.
Jetzt waren ja hier gerade in Hohenpriesnitz Mönche aus Tibet, beziehungsweise die waren auch geflüchtet irgendwann und sind in Südindien und haben einen Mandala gelegt. Magst du darüber irgendwas erzählen, wie das für dich war?
Kann ich nicht sagen, Mann. Also, weil das ist so großartig und weißt du, jede Kleinigkeit, wir haben es ja auf den Fotos jetzt gerade gesehen, hat ja eine bestimmte Aussage und das übersteigt dann irgendwie. Mir wäre es natürlich lieb, wenn man von denen mal eine Erklärung bekommen könnte. Was, das ist ja so wie so ein Yantra, wenn ich weiß, zwar möchte er solche Sachen dann auch noch im Sand vom Fluss versteckt, vom Chitravati. Und dann, das sind so Sachen, die mir dann in Erinnerung kommen. Aber da fehlen mir ein paar Sachen. Also rein vom Herzen her kann ich dazu überhaupt nichts sagen.
Die haben 4 Tage lang diesen Sand gestreut. Ein wahnsinniges Kunstwerk. Und dann haben sie es zerstört. Schwupp. Ja. 4 Tage lang von morgens bis abends gearbeitet.
Ja, das ist natürlich wunderbar, wenn man all das, was man mit Liebe, mit großer Mühe, mit Hingabe und vielleicht auch sogar mit Dankbarkeit macht, aber man weiß, das ist nicht meins, das ist alles von Gott gegeben und das hört alles der Vergangenheit an. Man kann es nachher loslassen, man kann es genießen und das ist auch das, was Barbara immer wieder sagt, ihr seid nur die Genießer, ich bin derjenige, der Eigentümer. Ihr könnt durchaus in eurem Haus wohnen, aber vergesst nicht, ihr seid nicht der Eigentümer, das bin ich. Und wenn man das verinnerlicht hat, dann kann man auch loslassen, man kann Freude dran haben. Da geht man überhaupt nicht mit Tränen ran, sondern ganz im Gegenteil. Das finde ich das Schöne daran. Deswegen, das gehört Shiva-mäßig dazu, dass man es dann einfach loslassen kann und zerstören kann. Und so geht es eigentlich auch immer im privaten Leben, sollte man das genauso machen. Nicht festhalten. Nee. Sich daran erfreuen, dass wir jetzt hier sein können, dass wir gute Gespräche führen können. Und dann geht man nachher mit Fröhlichkeit und mit einem guten Herzen von dann und freut sich, dass der andere überhaupt da ist. Und du und ich, wir sind eins.
Ich freue mich, dass du da warst. Ihr fahrt heute wieder nach Hause, ne?
Ja, genau. Wir fahren heute nach Hause, dann geht es wieder in den Alltag. Ja, schön.
Danke.
Danke, lieber Evelyn.
Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, ist dieses Gespräch mit Rolf Hüttner zu Ende. Ich muss sagen, die Berliner könnten sich wirklich glücklich schätzen, einen solchen Zentrumsleiter von Swami, den er ja nie in seinem Körper erleben durfte, geschenkt bekommen zu haben. Im Namen des gesamten Radioteams verabschiedet sich für heute Ihre Evelyn Seliger. Sing, sing, ha!